Spitex-Welten, der Podcast für die Spitex. Spitex-Welten ist eine wilde Zusammenarbeit von Better Nursing und der Spitex-Drehscheibe.
Dass sie den Herd nicht mehr bedienen kann, ist auch schon mal zu einem Brand gekommen. Der Sohn ist für die Frau verantwortlich, war auch die gesetzliche Vertretungsperson gewesen. Und er hat die Mutter den ganzen Tag in der Stube eingesperrt mit einem Pack Schokostängeli. Und sie hat also, ich glaube, einen Nachtstuhl gehabt, aber sie hat nicht aus dem Zimmer raus können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute so zum Thema Ethik. Und zwar haben wir den Professor Dr. Settimio Monteverde bei uns im Interview. Er ist Dozent an der BFH für das Departement Gesundheit mit dem Schwerpunkt Ethik und Leiter vom Ausbildungsprogramm vom Bachelor Pflege. Er arbeitet auch noch im Unispital Zürich als Co-Leiter der klinischen Ethik. Herzlich willkommen, Settimio. Schön, bist du da.
Vielen Dank. Ja, merci. Hat mich sehr gefreut für die Einladung.
Ja, also, wenn man das Thema Ethik und in der Pflege studiert, dann kommt man an dir nicht so ganz vorbei. Ich war ja selber im Masterstudium bei dir zu dem Thema. Und ja, ich habe gefunden, in der Spitex sind das doch auch immer wieder Themen, die aufkommen. Und deswegen würden wir sehr gerne deine Expertise da dazu ein bisschen hören. Was denkst du, wenn wir gerade so einsteigen, was sind aus deiner Sicht so die grössten ethischen Herausforderungen, wo Spitex-Mitarbeitende damit konfrontiert sind?
Also grundsätzlich kann man sagen, sind es die gleichen Herausforderungen, die man eben im stationären Alltag antrifft. Aber natürlich ist im häuslichen Setting zeigen sich Probleme auf eine viel schärfere Art und Weise. Oder die Spitex-Mitarbeitenden sind quasi im privaten Raum von der Person, sehen ihr natürliches Umfeld, sehen auch das soziale Bezugssystem, sehen vielleicht auch, was funktioniert, was nicht funktioniert, wo die Ressourcen sind, wo Defizite sind. Und im Spital, dort haben wir ganz klar die Rolle von Fachpersonen und die Menschen, die pflegerische Bedürfnisse haben, die Rolle von Patientinnen und Patienten. Und hinter dieser Rolle zu entdecken, wo die Person wirklich steht, ist eine riesige Herausforderung. Und im Spitex-Alltag steht das viel frei. Und es gibt eine gewisse, wie auch Nähe, vielleicht auch Entblößung, oder, von der Person, wenn ein Ehepaar anfängt zu streiten und die Spitex-Fachperson kriegt das gerade mit. Oder wie unordentlich vielleicht eine Küche ist, oder wie aufgeräumt etwas ist. Also, es ist die wahnsinnige Nähe. Es ist aber auch die, das angewiesen sein auf Pflege, das sehen oft auch, dass ohne Pflege eben nicht läuft. Das sind, glaube ich, in dem liegen die grössten ethischen Herausforderungen, weil natürlich auch die Spitex die gleichen ethischen Folgen hat, wie alle Versorgungsbereiche im Kontext von der Pflege genügend Ressourcen haben, für einen Auftrag. Dann auch der Bedürfnis, wo man erkennt, auch nachgehen zu können, oder? Der Bedarf an Pflege ist unendlich. Und je besser unsere Assessment-Instrumente sind, desto mehr haben wir zu tun. Also, wir sind auch Opfer vom eigenen Erfolg. Und gleichzeitig auch der Mensch in dieser Bedürftigkeit auch erkennen und auch selber sagen, was ist jetzt hier mein Auftrag? Das ist das, was ich immer höre, das ist eine riesige Herausforderung. Was liegt das noch in meinem Bereich, dass ich für die Klientin jetzt den Briefkasten leere, gehe und posten, vielleicht den Hund noch Gassi führe? Ja? Im Einzelfall mag das gehen, aber wenn das zehnmal am Tag ist, dann komme ich irgendwie an eine Grenze. Und das zeigt ja auch, wie erfolgreich viele Beziehungen sind, die in der Spitex eben aufgebaut werden. Oder? Das ist ein Qualitätsmerkmal, oder? Dass Menschen eigentlich mit ihren persönlichen Angelegenheiten kommen. Aber ob das Teil ist vom fachlichen Auftrag, das ist natürlich eine Frage, die wir nur dann können beantworten können. Wir schauen, was wir generell für einen Auftrag haben für alle Menschen, die in unserem Versorgungsgebiet leben. Und das ist ein typisches Gerechtigkeitsproblem. Und das zeigt sich, glaube ich, in der Spitex vermehrt.
auch noch ein finanzielle Ressourcenthema, gerade wenn andere Sachen dazukommen, die die Spitex vielleicht schon machen könnte. Aber dann ist halt die Frage, ja, wie gerecht, wie viel Personal haben wir und ja, wie finanziert man es auch, wie ist es überhaupt möglich, das können zu machen, wenn das wirklich auch für, sagen wir, daheim können bleiben, sichern, wie zentral wäre, ja.
Genau. Und was wir natürlich auch sehen heute, ist die ganz starke Ambulantisierung von der Gesundheitsversorgung überhaupt, oder? Und da gibt es ganze chirurgische Versorgungskonzepte, die daheim stattfinden, oder? Das heißt, die Spitex wird in ihrem Spektrum enorm breit, oder? Und eigentlich immer wie akuter und gleichzeitig auch, das wissen wir, aufgrund der demografischen Entwicklung, hat immer wie mehr Aufgabe bei der Langzeitversorgung. Oder? Also das ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, die Spitex vor grossen Herausforderungen steht, die auch ethischer Natur sind. Oder?
Und gerade so, also wenn es jetzt auch um Entscheidungen geht, so am Lebensende, also wie kann man dann so die ethischen Prinzipien, oder ja, wie kann man das noch respektieren? Wie kann man da noch darauf eingehen?
Am Lebensende verschärft sich natürlich nochmal alles, oder? Weil viele Menschen, wenn sie sozusagen wissen, dass sie das die Lebensspanne limitiert ist, der Wunsch ist, dass sie daheim sterben wollen. Aber es braucht eine fachliche Betreuung, die das überhaupt ermöglicht. Und das ist nie nur ein Onkospitex oder ein SEOP. Das ist immer auch ein Spitex, wo auch auffangen kann, was die Angehörigen brauchen. Oder wenn Kinder da sind, vor allem kleine Kinder. Also die Spitex ist dort sozusagen, wird dort ganz, ganz wichtig, um überhaupt auch mit dem Umfeld auszuhandeln. Wo sind Grenzen von der Person? Wo sind Grenzen vom System? Am Schluss aber auch, wo ist Grenzen von dem, was die Spitex leisten kann? Und das ist, glaube ich, eine von den schwierigsten Fragen. Also, wo ich aus der Spitex raus vernehme, wir können unter diesen Rahmenbedingungen unseren Auftrag nicht mehr erfüllen. Und was läuft denn? Oder was ist denn der nächste Schritt? Oft gibt es den Gedanken, dass man sich zurückzieht. Das bleibt oft bei der Fantasie. Und wenn das einmal gesagt wird, dann hast du einen ganz grossen Klärungsbedarf. Aber in der Regel, das ist meine Erfahrung, findet man immer einigermaßen gelingende Lösung zu diesen Dilemmas. Also du hast gesagt, du hast zwei Dilemma vor der Bank. Und da gibt es viele Dilemmasituationen.
Also ich denke gerade auch da so, es gibt zum Beispiel viele Spitexen, die sind noch nicht 24-Stunden-Leistungen am durchführen. Und das limitiert ja auch für jemanden, der nicht unbedingt allein in der Nacht sein und keine Angehörige hat. Da begrenzt ja schon eigentlich das Angebot überhaupt die Möglichkeit, dann zum Beispiel daheim können zu sein. Oder jemand will nicht andere Unterstützung annehmen, aber die Spitex sieht genau, es braucht es. Und das wiederum führt ja auch dazu, dass die Spitex-Mitarbeiter relativ viel aushalten müssen. Also ich finde, aushalten ist so ein Begriff, den ich finde, ist in der Spitex noch viel, wo Situationen so festgefahren sind, aber jeder, der reingeht, hat irgendwie Konflikt oder ja, merkt, dass da irgendwas nicht ist, aber man kann nicht viel mehr als einfach halt aushalten.
Genau, und die grosse Herausforderung von der Spitex ist natürlich, dass die Fachperson immer allein unterwegs ist, oder? In der Regel, oder? Und es gibt natürlich zunehmend Spitexen, die ANP-Modelle haben, wo genau sozusagen das allein unterwegs sind und die Expertise, die es braucht, um eine Situation umfassend einzuschätzen, wo das ein Stück weit kompensieren kann. Und das ist hier besonders wichtig, auch in Bezug auf ethische Konfliktsituationen, oder?
Also du meinst, dass wie ein APN mitgeht und die eigentlich erkennt und anspricht und anschaut, auch mit den Mitarbeitenden oder natürlich auch mit den Kundinnen-Situationen. Ja.
Genau, und auch ein aufsuchender Besuch im System, um zu schauen, ist der Auftrag da, den wir vor ein paar Monaten zusammen vereinbart haben, entstehen neue Bedürfnisse, was ist überhaupt das Ziel von unserem Einsatz und erfüllen wir ihre Erwartungen. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass dank der kritischen Intervention von einer Spitex oder aus Ansprache von einem ethischen Problem eine Versorgungssituation kann stabilisiert werden. Und das kann bedeuten, zurück ins Pflegeheim oder in eine ÜP oder was auch immer. Also die Spitex übernimmt dort eine grosse moralische Verantwortung und die verdichtet sich natürlich dort, wo Spitex-Mitarbeiter sehen, dass zum Beispiel Persönlichkeitsrechte verletzt werden, dass eine gravierende Unterversorgung, eine Verwahrlosung zu Hause ist und aus diesem Grund die Interessen der Klientin bedroht sind. Oder? Also dort ist von der Spitex auch ganz viel Mut verlangt, sozusagen den Weg über Behörden, nicht direkt, aber sicher mit involvieren von Hausärztin und Hausarzt, von Angehörigen, aber dort sich auch ganz klar zu sein, die Klientin, der Klient, das ist das schwächste Glied in dieser Kette. Und das sind unsere Auftraggebende, oder? Und das ist eigentlich Alltag, dass dort Interventionen nötig sind, die ganz viel Fingerspitzengefühl brauchen. Filme, die Familie als, ja, sozusagen Unit of Care auch schützen will. Oder man will ja keine Bresche reinschlagen, aber gleichzeitig auch sozusagen die legitimen Bedürfnisse von der Klientin, vom Klient muss achten, oder? Das ist der Existenzgrund von der Spitex, oder? Und das ist, glaube ich, eine von der grössten Herausforderungen. Eben, einerseits eben der Rückzug von der Spitex, wenn es nicht mehr geht, auch aus Schutz von den Mitarbeitern, aber andererseits auch, wenn weiterführende Massnahmen nötig sind, um sozusagen das Recht von der Klientin, vom Klient zu schützen. Stichwort Verwahrlosung, Stichwort Gewalt. Dort braucht die Spitex zum Teil einen enormen Dicksfall. Gerade Gewaltsituationen, das habe ich oft erlebt, in ethischen Fallbesprechungen, wo Mitarbeiter, die Angst haben von Angehörigen, selber auch gesehen haben. Oft ist es psychische Gewalt, die ist dann noch ganz subtil und noch schwieriger zu bewältigen als physische Gewalt, wo ganz klar ist, dass es nicht geht, oder? Und dort denke ich, meine Spitex-Mitarbeiter, die auch befähigt werden, dass sie eine klare Haltung haben. Und dass sie wissen, die Leitung unterstützt mich und wir haben eine Null-Toleranz-Policy, was alle Formen von Gewalt anbelangt.
Und ich glaube, die Spitex dürfte auch viel mutiger sein. Also ich erlebe das ja auch häufig, dass man sagt, ja, wir sind ja Gast und da, wir mischen uns da jetzt nicht ein, das sind Familiengelegenheiten, aber wenn nicht wir, wer dann, oder? Häufig sind ja doch die Spitex die, die am meisten drin sind. Sagen wir, wie du gesagt hast, beim schwächsten Glied irgendwie vom Ganzen und eigentlich wirklich die Verantwortung vom Schützen viel mehr wahrnehmen. Weil es ist immer ja aus Angst, und wir machen das Vertrauen kaputt, wir haben verlieren den Auftrag, bla, 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 dass dann zögert wird zum Handeln.
Also Jennifer, du hast etwas ganz Wichtiges gesagt, oder? Oft ist Spitex die einzige Gruppe oder Person, die von außen in das System hineinschaut. Oder? Und wenn wir die Einzigen sind als Fachpersonen und etwas sehen, wo ganz klar ein Missstand ist, oder? Dann ist die Argumentation, dass das System selber soll regeln, eine falsche, oder? Das war dann eben kein Dilemma, oder? Das ist eigentlich, die Ethik geht davon aus, dass vieles ein Dilemma ist, wo man nur mehr oder weniger gut lösen kann. Aber es gibt gewisse Dinge, die eigentlich klar sind, oder? Und dort braucht es moralischen Mut. Und wenn da hätte es auch immer wieder Fallbesprechungen gegeben, wenn eine Spitex-Kollege in eine Realität hineinkommt, die fast nicht auszuhalten ist. Ich bringe ein Beispiel, eine Klientin ist sehr stark Demenz betroffen gewesen. Die Mitbewohnenden in ihrem Haus haben Angst gehabt, dass sie den Herd nicht mehr bedienen. Es ist auch schon mal zu einem Brand gekommen. Der Sohn ist für die Frau verantwortlich war, ist auch die gesetzliche Vertretungsperson gewesen. Und er hat die Mutter den ganzen Tag in der Stube eingesperrt gehabt mit einem Pack Schokostängeli. Und sie hat also, sie hat einen Nachtstuhl gehabt, aber sie hat nicht aus dem Zimmer raus können, hat ihre Schoki gehabt und ihren Fernseher. Und er ist am Morgen raus, hat sie dort eingesperrt und ist oben wieder gekommen. Und Spitex auch. Und das ist ein massiver Würdeverlust gewesen für die Frau, oder? Und das ist kein ethisches Dilemma, oder? Das ist ein grober Missstand, weil das sind Verletzungen von Persönlichkeitsrecht und eigentlich müsste man das Umfeld anpassen, dass die Gefährdung nicht entsteht. Aber sicher nicht die Form von Zimmerisolation. Und die Spitex-Pflegende ist dann auch, ich habe mit ihr lange darüber diskutiert und am Schluss ist es zu einer Kästmeldung gekommen, oder? Weil der Sohn nicht in der Lage war, fürs Wohl von seiner Mutter zu sorgen. Und das ist kein Dilemma und das braucht natürlich wahnsinnig Mut. Aber sie hat eine tolle Leitung gehabt, die sie in dem unterstützt hat. Das ist das A und O. Also die Ethik muss in der Organisation verankert sein. Sonst ist die einzelne Spitex-Pflegende machtlos.
Ja, Ja, klar, wenn sie zurückgeht
Es
und
muss ihnen
das,
ein hartes Konzept geben.
aber wenn sie es sonst der Fallführung sagt und die Fallführung findet, nein, das soll so bleiben, dann geht's eben, dann geht's ums Aushalten, oder? Dann ist höchstens, wenn man eine Fallbesprechung hat, dass man mal merkt, hey, nicht nur ich empfinde in dieser Situation so, sondern es geht den anderen Mitarbeitenden ja auch so. Also, müssen wir vielleicht nicht etwas machen, so. Du hast jetzt vorher ja von APN geredet, aber so ein bisschen auch, welche Rolle spielt denn so die ganze interprofessionelle Zusammenarbeit, so in der ethischen Entscheidungsfindung in der Spitex?
Also, in Spitex spielt sie eine wichtige Rolle, aber sie ist nicht explizit gewürdigt eigentlich. Also, es ist halt schon so vom Verständnis her, es gibt eine Spitex-Verordnung, die Pfleginitiative, das hat sich ein bisschen aufgeweicht, aber nicht substanziell, würde ich jetzt mal sagen, es gibt eine Spitex-Verordnung und es ist ganz klar, was ich dann machen muss. Aber eigentlich, wenn die Spitex in ein Haus hineinkommt oder in eine Wohnung, dann empfängt sie den Auftrag von der Person, oder, wo ihr gegenüber steht, oder? Und das ist nicht einfach nur ein Wundverband. Das ist vielleicht auch das Installieren von einem Bett an einem besseren Ort, oder überhaupt einmal zu schauen, was braucht es für ein Umfeld, oder? Das heisst, man ist Professionen, die an der Versorgung beteiligt sind. Hausärzte, Hausärztinnen, Hebammen, Physiotherapeutinnen, Pflegende, Sozialarbeitende können nur zusammen bewirken, dass in dem häuslichen Umfeld die therapeutischen Ziele eben erreicht werden. Das ist schon immer so gewesen. Man ist leider oft so, dass sozusagen der Zeitdruck oder die Knappheit von der Finanzierung uns auch dazu zwingt, das relativ fraktioniert zu sehen, oder? Oft merkt man auch nicht, wie teuer das ist, oder? Also, eigentlich ist es zum Beispiel ganz klar, dass wenn eine Hausärztin, ein Hausarzt eine Spitex verordnet, dass die Spitex-Organisation auch weiß, was der Reha-Status ist von der Klientin. Weil natürlich das wichtig ist, oder? Dass wenn die Spitex eintrifft, dass sie dann erste Massnahmen kann einleiten oder auch sozusagen letzte Massnahmen kann in den Weg leiten, oder? Und es gibt ganz viele ethische Konflikte, oder? Wenn man weiß, eigentlich ist es keine gute Idee, die Frau zu reanimieren. Sie will das auch nicht. Wenn die Frau auf ihrem Bauernhof weggeht, dann stirbt sie. Egal, wie kurativ das Ganze ist. Aber die ist so verwurzelt mit ihrer eigenen Scholle. Das ist ein ethisches Wissen, das die Spitex hat, oder? Und ich glaube, es braucht eine Anerkennung von dem medizinischen Wissen, wo auch eine ethische Dimension hat, natürlich. Aber auch von dem ethischen Wissen, das aus dieser Begegnung entsteht. Und es gibt ganz tolle Hausärztinnen und Hausärzte, für die ist es selbstverständlich. Dann gibt es halt alles andere, oder? Notärztinnen, Ärzte, die die Person nicht kennen. Es gibt ganz schnell Verlegungen, weil man nicht sicher ist. Und es wird ganz viel Leid produziert. Und ich habe schon von x Spitex, Kolleginnen gehört, ja, die Person ist dann wieder zurückgekommen. Heiko nach dem Spital und es ist ein ganz anderer Mensch gewesen. Und dann ist es bergab gegangen, oder? Also, und das zeigt ja, natürlich hat er im Spital alles richtig gemacht und geflickt, was das ein Flicken geht und aufgleist. Aber die Person selber hat sich wie nicht mehr richtig erholt. Und dort braucht eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit, dass man wirklich, nicht, dass man verzichtet, überhaupt nicht, das habe ich mit dem nicht gemeint, aber dass man wirklich schaut, was sind sinnvolle Therapieziele.
Ja, und ist eine Hospitalisierung wirklich jetzt das Richtige oder gibt es nicht andere Möglichkeiten, irgendwie das auch zu verhindern, weil das vermutlich den Gesundheitszustand ja noch verschlechtert durch die Immobilisierung etc.?
Genau. Und Spitex muss ganz klar an den Aushandlungstisch gehen, aufgrund von ihrer sozialen Kompetenz. Und in der Regel gelingt das auch.
Das ist ja gerade die Rundtischgespräche sind ja schon wichtig, dass man das auch wirklich mehr kann wahrnehmen kann, gerade wenn jemand hospitalisiert ist, dass man wirklich noch, wenn die Spitex vorher schon drin war oder neu, dass man wirklich schaut, ist das wirklich so realistisch? Geht das wirklich? Wie kann man es möglich machen? Oder was gibt es für andere Optionen, dass es möglich kann gemacht werden?
Absolut. Und dort haben wir leider ein großes Defizit, oder? Also auch die ganzen Ethikstrukturen, ethische Fallbesprechungen oder auch Rundtischgespräche, die haben sich sehr stark im stationären Alltag etabliert. Aber In der Ambulanz hast du eine grosse Lehre, muss man sagen. Amix kann man jemanden konsiliarisch herbeiziehen aus einem Spital, eine Spitalethikerin. Aber oft steht so jemand nicht zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe, dass sich jede Spitalorganisation überlegt, woher hole ich meine ethische Kompetenz? Also, wie kann ich mich ethisch vernetzen? Wie würde ich eine ethische Fallbesprechung initiieren? Wie würde ich sozusagen ein Gespräch initiieren mit ethischen Inhalt, mit der Familie, im Zusammenarbeit mit dem Hausarzt oder mit einer bekannten Ethikstruktur? Das wäre, ich glaube, in Zukunft, wenn die Ambulantisierung weitergeht, war das wirklich ein Imperativ. Und wenn man das ganz deutlich sieht, und das ist ein Problem, das wir überhaupt nicht gelöst haben, die meisten Spitäler haben ja Sterbehilfeorganisationen nicht, sondern für den letzten Schritt muss man heimgehen, oder? Und das sind Patienten, die in terminalen Situationen sind, oft auch. Dort ist sehr oft der Spital involviert. Und dort höre ich viel, dass Kolleginnen und Kollegen dort schwere ethische Konflikte haben. A, weil sie die Person nicht kennen. Und B, weil das doch entscheidet, wo sie ja selber nicht helfen in dem Sinn, aber begleiten, wo irreversibel sind, oder? Und dort müsste man sozusagen wie auch eine ethische Überleitung haben, wo das Ethikteam aus dem Spital, zum Beispiel auch sich mit dem Hausarzt, mit der Hausärztin, mit der Spitex würde ich absprechen, dass es auch dort gut kann gehen und Menschen, die nötige Unterstützung haben für den letzten Schritt und nicht allein sind. Aber die, die bei der Beihilfe dabei sind, auch ein gutes Gefühl haben, dass es jetzt der Weg ist und dass es alles gut abgeklärt ist. Sonst habe ich das Gefühl, kommt dort ein riesiger Druck auf die Spitex-Mitarbeitenden zu, auch mit einem gewissen Potenzial an Traumatisierung.
Also das glaube ich sofort. Ich habe selber auch schon erlebt, dass dann auch geheißen, nein, wir machen es nicht, oder? Dann müsste die Organisation zum Schutz der Mitarbeitenden, weil ich glaube, das braucht schon auch noch mal viel, also viel Wissen, viel Sensibilisierung, aber viel auch Nachbesprechungsmöglichkeit, also dass man das wirklich auch debriefen kann. Sonst, wenn das die Person selber mit sich muss tragen, ja, ist, glaube ich, schon nicht ohne, wenn das nicht Alltag auch in dem Sinn ist.
Absolut. Da hoffe ich schon auch, dass die Spitex-Organisationen auch in Zukunft helfen, den ethischen Unterstützungsbedarf in der Spitex zu verbalisieren, auszudeutschen. Und dass man dann auch schaut, wie kann man mit den stationären Strukturen sozusagen die Verknüpfung herstellen, was braucht es für Bildungsangebote in der Spitex, damit die Mitarbeitenden auch in der Lage sind, sozusagen nach Kriterien zu entscheiden und nicht nach den persönlichen Intuitionen. Weil da können wir verschiedene Einstellungen haben und nicht immer ist das sozusagen im Wohl vom Patienten, oder? Das ist ein kleines Problem, ja.
Ich mag mich gerade an eine Situation erinnern, was auch mal geheißen hat, ja, die Diplomierte hat in einer terminalen Situation dann wie das Gefühl gehabt, die Intuition, nein, die Person will noch leben und will jetzt noch essen, obwohl es eigentlich nicht so war. Also auch so genau das, was du jetzt sagst, oder? Und du bist ja im Unispital als klinischer Ethiker. Wie ist denn das? Also haben denn die meisten Spitäler irgendwie ja, Know-how über Ethik drin verankert? Oder wo kann man sich denn das beziehen?
Also eigentlich hat ja jede Person, die eine Gesundheitsausbildung hat, Ethik im Studium. Aber und hat von dem her Rechtswissen, also Pflegende haben relativ viel Ethik im Studium und Ärztinnen auch, Physiotherapie auch. Die Umsetzung, die hängt natürlich auch von den Kulturen ab. Grundsätzlich, wenn man das im Richtlinien anschaut, wenn man das Gesundheitsberufegesetz anschaut, das Medizinalberufegesetz, also alle normierenden Dokumente, ist es ganz klar, dass alle Einrichtungen im Gesundheitswesen den Auftrag haben, auch eine ethisch gute Versorgung zu gewährleisten. Das erwartet auch der Gesetzgeber von uns. Im Gesundheitsberufegesetz steht bei den Pflegenden, sie müssen in der Lage sein, nach berufsethischen Prinzipien zu handeln. Bei den Ärztinnen und Ärzten steht etwas Ähnliches, sie müssen in der Lage sein, die Autonomie und Selbstbestimmung von der Person zu fördern. Also das wird von uns erwartet, nicht nur vom Recht, auch von der Person selber. Oder wenn ich als Patient auf dem Notfall bin, dann will ich, dass man mir zulässt, dass man mich ernst nimmt. Also von dem her ist der Auftrag relativ klar. Die Umsetzung, da wissen wir, dass viele Institutionen auf Papier eine Ethikstruktur haben. Was wir nicht wissen, ist, wie fließig sie in Anspruch genommen wird. Jetzt am Usset habe ich das Gefühl, nehmen sie sehr viel Pflegende in Anspruch. Da haben wir einen positiven Trend in den letzten Jahren. Das hat sich noch mal besser etabliert. Was wir aber noch weniger wissen, ist, wie hilfreich das von den Mitarbeitenden empfunden wird. Und da gibt es auch Forschung zu diesem Thema, Wirksamkeit von der Ethikberatung. Aber du kannst dir vorstellen, das ist sehr schwer, oder, zu ermitteln. Da gibt es ja ganz viel, auch in der Pflegeethikstudie, zum Moral Stress, also moralischen Stress. Und das weiss man schon auch, dass eine klinische Ethikberatung wirklich auch hilft, den moralischen Stress zu verstehen und zu bewältigen. Gerade wenn ich weiss, okay, es ist ein Dilemma. Und was ich machen muss, ist aushalten. Das, was du gesagt hast, aushalten. Was spielt jetzt mal aushalten, oder? Das ist ein moralisches Dilemma. Aber ein Missstand muss ich nicht aushalten, da muss ich angehen.
Ja, und wo ist die Grenze? Weißt du, wo ist die Grenze, dass man sagt, okay, da müssen wir jetzt handeln und das können wir noch aushalten?
Genau. Und dort muss natürlich eine Organisation, und das macht die klinische Ethik, auch Standards formulieren, wo die Grenzen sichtbar sind. Also wo dem Personal helfen, die Grenzen auszuloten und sagen, okay, das ist in meinem Auftrag, das ist der Auftrag vom Spital, eine patientinorientierte, wirksame Versorgung, etwas, was zum Beispiel dem Patienten nichts bringt, etwas, was zwar nice to have ist, aber der Person eher schadet, das ist unethisch, oder? Das sollte man nicht tun. Und wenn die Angehörigen Druck ausüben, dann ändert das nicht an der Sache, dass es unethisch ist. Und dort muss das Spital in der klinischen Ethik auch einen Rahmen liefern, wo man über das diskutieren darf. Und viele Spitäler machen das. Es hapert aber an der Verbindlichkeit damit. Also viele machen das eher auf dieser Weiterbildungsschiene, Fortbildungsschiene. Und andere, die versuchen wirklich einen Entscheid zu treffen, der dann wirklich auch wirksam ist. Also da gibt es verschiedene Kulturen. Aber grundsätzlich sind viele Institutionen mit dem Thema unterwegs. Das kann man, glaube ich, schon so sagen.
Du hast jetzt ja auch angesprochen, so ein bisschen eben Schulung oder auch ethische Fallbesprechung. Was denkst du, was bräuchte oder was wäre der Inhalt von solchen Schulungen für Spitex-Mitarbeitende? Was wäre dort wichtig?
Also die Schulungen für Spitex-Mitarbeitende wären sicher mal die ihnen würden helfen zu verstehen, in welchem ethischen Spannungsfeld sie sich jeden Tag bewegen. Sie kommen in eine Realität rein, die sehr intim ist, haben aber dort eine berufliche Rolle, haben einen Auftrag. Und der Auftrag bedingt, dass sie ein gutes Assessment machen, den Bedarf erheben, ihre Arbeit so machen, dass die Person einen Benefit hat. Und wenn das bewusst ist, und die Spitex-Mitarbeitenden sehen zum Beispiel, dass Rahmenbedingungen das verunmögliche oder dass zum Beispiel Gewalt mit dem Spiel ist, dann braucht eine Sensibilität, das zu benennen. Und das ist Teil, würde ich jetzt mal sagen, von einer Fort- und Weiterbildung im Spitex-Bereich. Also was heisst Autonomie im häuslichen Umfeld? Was heisst Nichtschaden im häuslichen Umfeld? Was sind legitime Ziele von der Person? Und wie du nicht zum Beispiel die Grenzen von dem, was ich als Spitex leisten kann, kommunikativ benennen. Und dazu gehört ganz viel Wissen zur Patientenautonomie, zur Patientenverfügung, zu Reanimationsentscheid, zu interprofessioneller Kommunikation. Also es ist kein besonderes Wissen, wo jetzt völlig anders war als im Akutbereich. Trotzdem würde ich vielleicht in den Ethik-Weiterbildungen auch ein bisschen Kommunikationstraining, du kennst es ja von der BFH. Also wie kann ich zum Beispiel auftreten als Spitex-Mitarbeiterin und sagen, ja, schauen Sie, ich verstand, dass Sie das brauchen, aber das kann ich jetzt nicht leisten. Ich bin für das und das da und das wollte ich aber ganz gut machen. Mhm. Und dort, das ist meine Aufgabe. Und dass man sich wie abgrenzt, ohne das Vertrauen zu verlieren.
Ja, und ohne ausgespielt zu werden, oder? Ich erlebe ja das dann auch in dem Sinn, dass ja dann, es dürften nur die kommen, die dann noch so lieb ist, das und das auch noch zu machen. Und die sich abgrenzt, nicht. Dass man auch eine einheitliche Haltung hat und vertritt, in den Situationen.
Genau, das wäre sowieso schon ein Zeichen, ein Symptom, wo ich sehr suspekt schon würde reagieren, oder? Wenn es einzelne Personen sind, die gegeneinander ausgespielt werden, dort hat die, glaube ich, eine Spitex-Leitung oder auch eine APN eine wichtige Funktion, dort auch ein Stück weit im Team helfen, zu sortieren, was da eigentlich läuft. Und was ganz wichtig wäre in einer ethischen Aus- und Weiterbildung im Spitex-Bereich ist zum Beispiel auch zu benennen, wenn in einem Setting die Würde von einer Person verletzt wird, wenn es eine Unterversorgung gibt daheim oder eine Situation, die ich nicht aushalten kann oder ich selber gefördert bin. Dort müsste es wirklich auch wie ein Verfahren geben.
Ja, dass man einen Ablauf hat, um zu wissen, was machen wir und an wer kann man sich wenden.
Genau. Ein Meldeverfahren, eine ethische Fallbesprechung mit einem Protokoll, Involvierung von Hausärzten, wie gehen wir vor, wenn es eine CESP-Gefährdungsmeldung braucht, wie kommunizieren wir mit schwierigen Angehörigen-Situationen, was ist unsere Policy, weil was wir heute wissen ist, dass sozusagen der ganze Ethikapparat eben auch die Funktion hat, einerseits Versorgungsqualität, aber sicher auch das psychische Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu stärken, oder? Das ist sonnenklar. Und das wissen wir auch, wenn man die Leute nach der Kündigungsabsicht fragt, gerade im stationären Bereich, hat man das schon mehrmals gemacht, dann ist sozusagen das ethische Klima ein wichtiger Faktor, wo die Leute zurückbehalten oder eben auch nicht. Und sozusagen die psychische Gesundheit der Mitarbeitenden, die müsste zentral thematisiert werden an einer ethischen Weiterbildung. Das kann man fallbezogen machen. Was müsste anders sein, damit du in die Situation gehst und keine schlaflose Nacht hast? Oder was wäre für die Klientin ein gutes Ziel? Und dann sind wir schon mitten in der ethischen Diskussion.
Ja, und ich denke, auch das ist wichtig, oder? Weil, wenn du ja wie sagst, die psychische Gesundheit tut das ja unterstützen oder zumindest Belastung reduzieren. Also, ich meine, dann hat man weniger Fluktuation, man hat zufriedenere Mitarbeitende. Also, das Investment, auch wenn man gerade denkt, ethische Fallbesprechungen, wie soll ich das finanzieren oder wie soll ich alle da zusammenbringen? Aber wenn das ja die Auswirkung davon ist, müsste es das ja definitiv wert sein, um zu machen, oder?
Absolut. Aber ganz wichtig ist, dass sich die Institution selber ein ethisches Profil gibt. Wenn sie das nicht macht, oder, dann handle ich als Mitarbeitender aus meinem Bauchgefühl aus, aus meinem Bauchentscheid aus und ja, das geht nicht oder das geht. Und dann will ich versuchen, es allen recht zu machen, die haben, die keine Verträge nicht haben. Aber letzten Endes ist es viel mehr Arbeit, als wenn wir eine ganz klare Haltung haben, dass wir nicht leichtfertig von der Pflegeziel, die eine gute Pflege hat, die haben, die da brücken, oder, zum Beispiel. Und das ist hochethisch.
Und wie würde so ein ethisches Profil aussehen? Also ist das mehr in der Haltung oder im Leitbild drin? Oder wie siehst du das? Oder ist das ganz spezifisch für sich stehend? Wie würdest du das? Oder wie siehst du das? Wie soll man das definieren?
Also das ethische Profil ist natürlich im Leitbild von der Organisation in jedem Satz eigentlich drinnen, oder? Aber gleichzeitig braucht es auch ein ganzes klares Verfahren, wie gehe ich vor, wenn ich ethische Grenzsituationen habe. Was habe ich für Möglichkeiten? Und das ist im Spital eben so niederschwellig. Ich kann es abdelegieren, ich kann es der APN sagen, oder der Ärztin, die meldet das Konsil an, und dann läuft das. In der Spitex, wenn ich nicht mache, dann ist die Situation über Jahre unverändert, oder? Ich müsste dort, das müsste viel expliziter sein, der Spitex. Gerade wegen dieser Art von allein auf Achse sein, oder? Und dass man Mitarbeitende begleitet, also eben, das eine ist Leitbild, das andere ist explizit Mitarbeitende begleitet in den ethischen Fragen und auch bewusst von den Leuten abholt. Hast du in dieser Situation ethische Fragestellungen? Und wenn nein, ist gut. Aber wenn ja, dann wollte ich das wissen, oder? Also man muss auch in der Ethik aufsuchend sein.
Mhm. Nicht nur reaktiv, wenn es dann schon irgendwann nicht mehr geht.
Ja. Nein.
Ja. Braucht aber auch viel Schulung und Sensibilisierung, ja, damit die Leute wissen, was ist überhaupt Ethik, was ist überhaupt damit gemeint.
Und das ist ein Dilemma. Ich verstehe, dass man sie aushalten. Aber was ist etwas, wo ich konkrete berufliche Pflichten habe, weil ich allein in die Situation hineinkomme und wieder rausgehe? Wie der Fall von der Frau, die in der Stube eingeschlossen ist, oder? Dort habe ich ganz klaren Auftrag, einen ethischen, wo die Gesellschaft von mir verlangt, oder? Und dort braucht es ein Prozedere, wo ich der Familie könnte sagen, schauen Sie, das ist eine ethische Fallbesprechung, das verlangt meine Organisation. Das bin nicht ich, der am Zusammenbrechen bin, vielleicht auch, aber das ist nicht das Problem jetzt, sondern das ist bei uns üblich. Und wenn es die Standards nicht gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es über Jahre so mitgetragen wird, bis die Leute dann kündigen, ist relativ groß, oder? Das heisst, innerhalb von einer Organisationsethik von der Spitex kann die einzelne Mitarbeitende die eben auch optimal ihre Leistungen bringen und auch moralisch gesund bleiben, oder? Das ist ja die grosse Gefahr sonst.
Ja, und ich glaube, eigentlich hat jede Spitex-Mitarbeitende relativ viel, wäre eigentlich sehr auch handlungsfähig und hat sehr viel Entscheidungskompetenz,
absolut,
oder? Wenn sie auch weiss, wo, an wer und wie, liegt das sehr, sehr viel an der Person, die in den Einsatz geht.
Ja, das ist ja eine Grundannahme von der Ethik, oder? Wir haben eine moralische Verantwortung, die nicht delegierbar ist. Aufgrund von der Tatsache, dass wir Person sehen, um die es geht, und dass mir ein Auftrag, und ich bin nicht deckt, wenn ich sage, ich kann den aus vor, ich darf die Verordnung umsetzen. Das reicht, weder juristisch noch ethisch. Die Verordnung muss Sinn machen. Wenn sie nicht Sinn macht, dann habe ich ein Studium, ich habe einen Background, ich habe eine Erfahrung und ich handle dementsprechend. Ich sage, ja, das ist nicht das, was gute Pflege ist. Das ist nicht das, was die Patientin hat wollen. Und dort habe ich schon ein paar Belastungssituationen erlebt, oder? Wo die Spitex in einer Situation, die völlig aussichtslos war, so eine 44 gerufen hat. Die Patientin gegen ihren Willen auf Druck von den Angehörigen hospitalisiert worden ist und im Krankenhaus verstorben ist, oder? Das sind enorme moralische Verletzungen, die dort passieren. Und Spitex ist völlig machtlos gesehen und hat wirklich meiner Meinung nach eine Art Trauma erlitten, wo sie das erzählt hat. Ja. Und dort braucht es eine starke Organisation, die dort Rückendeckung gibt. Und das ist das Ziel von diesen Leitlinien. Dass es wie klar ist, wir haben ein Prozedere und eigentlich dulden wir das auch nicht, oder?
Und so, jetzt noch zum Abschluss. Also, ich glaube, es wird ja nie fertig sein. Ethische Themen werden in der Pflege immer kommen. Und es ist ja sicher, es ist auch schön, es ist nicht wie im Militär, man kriegt einen Befehl und man macht ihn, sondern man kann auch noch mal hinterfragen, in dem Sinn. Aber was würdest du dir wünschen für die Spitex so in der Zukunft und was sind vielleicht auch Sachen, die du noch den ZuhörerInnen würdest mit auf den Weg geben?
Also, für die Spitex wünsche ich mir, dass sie so weitermacht wie bis jetzt. Also die Spitex ist eine ganz wichtige Komponente zur gesundheitlichen Versorgungssicherheit in der Schweiz und hat eine hohe Kredibilität, eine hohe Autorität und eine hohe menschliche Bedeutung und eine hohe Professionalität. Also das sind ganz viele Erhaltungsziele. Und was ich mir wünsche, ist, dass sie sich, wenn es um ethische Fragen geht, auch die Ressourcen aufbaut, die sie braucht, dass sie dort mit einem geringeren Aufwand, als zum Teil jetzt der Fall ist, die schweren Themen mit den richtigen Leuten angehen kann. Und vielleicht auch ein Modell von Ethikberatung entwickeln. Am liebsten wäre es mir, eigene Expertinnen haben vor Ort, die in der Spitex sind, aber auch noch den Ethikhut haben. Aber auch wissen, in Grenzsituationen habe ich in den Spitälern zum Beispiel gibt es die Berufsethiker oder die fachethischen Leute. Und dann lernen wir zusammen. Das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, der Akutbereich muss auch verstehen, was eine Verlegung ethisch auslöst. Oder? Und es braucht auch einen ethischen Verlegungsbericht. Gerade bei chronisch kranken Menschen ist das dringend nötig. Oder? Wir diskutieren, wir machen eine ethische Fallversprechung im Akutbericht und haben das Gefühl, dass eine Person, die zum Beispiel Parkinson hat oder seit 20 Jahren Expertin für eine Situation ist und entscheidet, ob man irgendetwas von schweren Auswirkungen hat auf den Alltag. Und Spitex ist für eine ganz neue Realität. Und es ist nicht gleich. Und dass es dort auch ein ethisches Verlegungsmanagement gibt. Und dass Spitex fragt, was haben die dort besprochen, die ethische Fallbesprechung? Und ich würde gerne die Patienten für ihn mal anschauen. Helfen Sie uns dabei? Mhm. Das wäre mein Wunsch. Also, dass sich die Ethik mit ambulantisiert.
Ja. Auch ein Appell ein bisschen als Spital auch noch dazu. Mhm.
Ja, ja, klar, unbedingt. Ja. Aber dass Spitex das auch einfordert. Mhm. Und sagt, was Sie haben eine ethische Fallbesprechung gemacht. Wir werden lesen, was dort entschieden worden ist. Das ist für uns wichtig. Das wäre mein Appell, ja.
Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist und sehr spannende Insights uns gegeben hast zum Thema Ethik und das in der Spitex.
Danke auch.
Wir hoffen, dir hat die Folge sehr gut gefallen und du hast einige Inspirationen mitnehmen können. Hast du Feedback zu unserer Folge oder Anmerkungen, schreib uns gerne auf podcast@spitex-welten.ch. Benötigt deine Spitex Unterstützung in der Pflegequalität oder Schulungen im Bereich Pflegeprozess, besuch doch gerne unsere Homepage www.bedernursing.ch. Möchtest du über aktuelle News von der Spitex-Welt top informiert sein, dann abonniere noch heute die Spitex-Drehscheibe. www.spitex-drehscheibe.ch. Wir freuen uns, wenn du auch das nächste Mal wieder einschaltest. Eine gute Zeit!